Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, Rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
Der tägliche Sportpodcast grüßt natürlich heute wieder die Zuhörer. Heute besprechen wir die nächsten drei Teams. Wie immer ist auch der Hendrik mit dabei.
Jawohl, guten Tag. Augsburg, Köln und Mainz stehen auf dem Zettel.
Genau, von 13, 14, 15 ist da die Rede. Über Bremen, über den Strich, sprich alle drei hatten ihre Aufgabe erfüllt. Starten wir direkt mit dem FC Augsburg unter Trainer Heiko Herrlich. Die Saison ist mal mit Martin Schmidt gegangen. Man stand nach 10 Spieltagen auf Platz 16. Nach 17 Spieltagen stand man dann auf Platz 10, sprich im gesicherten Mittelfeld, vielleicht ein kleiner Blick Richtung Europa League. Und dann vor der Corona-Pause Platz 14. Und dann kam die Entlassung von Martin Schmidt und Heiko Herrlich kam. Da stellt man sich im Nachhinein die Frage, warum wollten sie einfach nur frischen Wind reinbringen? Das besprechen wir gleich. Und dann stand man am Ende auf Platz 15 mit 36 Punkten, 5 Punkte über Bremen. Man war nach 13 Spieltagen am Anfang, war man hart im Abschießkampf drin, trotzdem war man 13 Spieltagen raus und sie kam auch, wie ich sagen würde, am Ende auch nicht mehr wirklich in den Abschießkampf rein, man war immer weit, zum Glück, also recht weit entfernt vom 16. Platz. Trotzdem kann man auch kurz über die Martin-Schmidt-Entlassung sprechen. Siehst du sie als nötig an, im Nachhinein?
Ja, also ich sag mal so, Augsburg war jetzt im Nachhinein dann doch ziemlich gesichert. Ob Heiko Herrlich da jetzt wirklich irgendwie frischen Wind reingebracht hat. Spielerisch wurde es ein bisschen besser, ja. Aber jetzt auch nicht vergleichbar wie, weiß nicht, Hansi Flick bei Bayern zum Beispiel, der Wechsel. Also war schon okay im Nachhinein, aber ob es wirklich nötig war, weiß ich nicht.
Ja, es war schwer zu sagen. Man hatte ja nur 9 Spieltage mit Heiko Herrlich. Nächste Saison hat man dann einen anderen Kader, kommen wir gleich mal drauf zu sprechen. Martin Schmidt hat, denke ich mal, auch seinen großen Teil dazu beigetragen, dass sie in der Liga geblieben sind. Wie gesagt, mit der Heiko Herrlich hat man in 9 Spielen 9 Punkte geholt. Ein im Schnitt ist okay. Trotzdem muss man, bei Augsburg ist das Ziel natürlich auch immer, in der Liga zu bleiben. Und am Ende, finde ich, war man eigentlich schon, wenn man 20 Spieltage nicht im Abschießkampf war, kann man davon sprechen, dass das Ziel definitiv erfüllt wurde.
Ja, auf jeden Fall. Also Augsburg ist ja seit Jahren so, ja, immer im Abschießkampf drin, aber immer retten sie sich. Also da wird auf jeden Fall gute Arbeit gemacht. Und sie waren in der kompletten Saison 2-mal auf dem 17., 3-mal auf dem 16., also an 29 Spieltagen nicht auf einem Abstiegsplatz. Und eben gerade in der kompletten Rückrunde nicht einmal. Also gute Arbeit, Ziel erreicht, würde ich sagen. Und ja, die Augsburger werden auch glücklich sein, wenn sie in den nächsten 5 Jahren 15. werden.
Ein Spieler muss man, denke ich mal, nach der hervorragenden Saison hervorheben. Niederlechner. 13 Tore hat er erzielt. Hat dem FCA viel dazu beigetragen, dass sie in der Liga geblieben sind. Eine überragende Saison, noch ein paar andere Statistiken. Augsburg hatte in den 34 Spielen insgesamt 18 Führungen, hat dabei 9 in die Linie gebracht. Wie ich finde, eine der interessantesten Statistiken. Augsburg hatte mit Abstand den wenigsten Ballbesitz überhaupt in der ganzen Bundesliga. Das sagt auch so einiges über den Spielstil unter anderem von Heiko Herrlich aus.
Ja, so sieht's aus. 38% sehe ich gerade. Laut Kicker. Genau. Also das ist wirklich sehr interessant, finde ich. Aber trotzdem hat Augsburg das sehr gut gemacht. Wie du auch schon gesagt hast, Florian Niederlechner muss man auf jeden Fall erwähnen. Philipp Max aber auch mal wieder, finde ich. Auch eine sehr, sehr gute Saison. Als Abwehrspieler, glaube ich, 8 Tore waren es gemacht. Ich meine, Abwehrspieler ist relativ, er ist so ein bisschen wie, würde ich sagen,
Hakimi. Er läuft immer so ein bisschen unterm Radar, wie ich finde.
Ja, der mir auch sehr gut gefallen hat, war Vargas. Auch ein sehr guter Spieler, ist ja auch noch ziemlich jung. Hat vielleicht eine gute Zukunft vor sich, Marco Richter auch. Ganz okay. Wer vielleicht ein bisschen enttäuscht wird, ist so einer wie Finn Bogason, der gerade in der letzten Saison ja deutlich mehr Tore gemacht hat. Ja. Aber dafür gab es ja einen Niederlechner, der die dann gemacht hat. Also aus Augsburger Sicht jetzt auch nicht so schlimm.
Wenn wir jetzt kurz auf die Transfers zu sprechen kommen, hat insgesamt 31 Millionen investiert, was schon für Augsburg eine Menge Geld ist. Man hat Kubek, Iago, Creso, Vargas, Ulukai, Niederlechner, Oxford, Brasé, Lichtsteiner, Friedrich und Petersen geholt. Dafür sind Hinteregger, Schmid, Danso, Friedrich und Gregoritsch per Leihe gegangen. Wenn man sich jetzt die Transfers anguckt, würde ich sagen, du hast schon Vargas angesprochen, sehr gut. Ulukai hat mir nur per Leihe vom Wolfsburg geholt, den wird man für knapp 9 Millionen verpflichten. Lichtsteiner auch wenn er schon 34 ist, war ein Weltklasse-Transfer aus Sicht von Augsburg, zumindest was den Namen angeht. Er hat ja oft noch nicht gespielt, trotzdem ein guter Transfer. Wenn ich jetzt Augsburg kritisieren müsste für einen Transfer, wäre es Kubek für 7,5 Millionen, den Top-Transfer, wenn man jetzt schaut, dass Giekewitz kommen wird im Sommer.
Ja, also das sind auf jeden Fall gute Transfers, die sich da in den letzten Tagen angekündigt haben. Gerade so einer wie Giekewitz, der wirklich sehr, sehr gut bei Union gehalten hat, für Unioner Verhältnisse. Caligiuri auch, auf Schalke schon fast eine Ikone, würde ich sagen. Das wird den Schalke wahrscheinlich auch nicht so gut gefallen, dass er da geht. Also auch kein schlechter Transfer. Spricht vielleicht dafür, dass Philipp Max gehen könnte. Das ist ja so ein, kann man. Ich meine, wenn man auf der gleichen Position einen holt, dann spricht es vielleicht dafür, dass einer, der sehr gut in dieser Saison war, gehen wird. Aber das muss man auch erstmal abwarten. Ich denke mal nicht, dass es jetzt schon feststeht. Aber er hat sicherlich Interessenten geweckt, gerade wahrscheinlich in der Bundesliga, aber auch bestimmt im Ausland.
Danso und Gregoritsch werden auch jetzt zurückkommen aus Laien von. Danso hat irgendwo in England gespielt und Gregoritsch auch in Schalke. Beide werden zurückkommen. Und wenn man beide schon ausgeliehen hat, gehe ich davon aus, dass man beide auch versuchen wird zu verkaufen. Da wird man nochmal ordentlich Ablöse generieren. Du hast schon die Transfers angesprochen: Strobel, Caligiuri, Giekewitsch. Klasse Transfers. Wenn man jetzt auf die nächste Saison guckt, würde ich davon, wenn man von den Transfers ausgeht und wenn jetzt so ein Florian Niederlechner oder auch ein Max nicht gehen werden, gehe ich davon aus, natürlich ist das Ziel Nummer 1 nicht abzusteigen. Trotzdem, wenn man auf den Kader guckt, kann man vielleicht auch mal so einen Platz 10 in Angriff nehmen.
Ja, also Augsburg könnte nächste Saison so eine kleine Wundertüte werden. Weil da würde ich sagen, so von Platz ja maximal 17 bis 10 ist da wirklich, glaube ich, alles drin. Gerade jetzt durch die Transfers kann man Augsburg da schon was zutrauen. Die Frage ist aber natürlich auch, wie sich die ganzen anderen Kontrahenten aufstellen. Ich meine, wenn wir jetzt davon ausgehen, dass vielleicht sogar Heidenheim aufsteigt, hätte man mit Heidenheim und auch wenn Bielefeld eine super Saison gespielt hat, zwei Mannschaften als Aufsteiger, die sicherlich unter Augsburg landen könnten. Dann das verflixte zweite Jahr von Köln, Union. Dann wird es sicherlich wieder eine Mannschaft geben, die einbrechen wird. Also Augsburg hat auf jeden Fall das Potenzial, nächste Saison deutlich früher nichts mit dem Abstieg zu tun zu haben.
Ja, die Frage ist natürlich, ob mit Heiko Herrlich die ganze Saison als Augsburg-Trainer überstehen wird. Da sehe ich so, dass man die ersten paar Spiele nicht wirklich viel verlieren darf. Das ist ja meistens so bei solchen kleineren Vereinen, sonst kann es sehr schnell gehen. Ist natürlich also wieder Spekulation. Sprich, was wir jetzt festhalten können, die letzte Saison war solide und die kommende könnte mit den neuen Transfers noch besser werden.
Ja, eine auf jeden Fall.
Mehr oder weniger solide Saison hat er Köln gespielt unter Trainer Gisdol, der nach 10 Spieltagen kam. Man ist in die Saison gegangen mit Bayer Leverkusen, man stand da auf Platz 17 mit 7 Punkten nach 10 Spielen, hat ihn rausgeworfen, dann kam Gisdol, man war dann 7 Spieltage später schon wieder auf Platz 15, 2 und 10 Punkte geholt. Dann kam so eine dicke Aufwärtsfahrt von Köln, man stand nach 15 Spieltagen vor der Corona-Pause auf Platz 10, danach ging es bergab, 10 Spiele in Folge dann nicht gewonnen, am Ende Platz 14 mit 36 Punkten. Man hatte am Anfang große Probleme, deswegen finde ich, am Ende ist der 14. Platz sehr okay. Trotzdem, wenn man zwischenzeitlich auf Platz 10 stand und wieder von der Europa League geträumt hat, ist das bitter. Das hat natürlich, die Medaille hat wieder zwei Seiten. Man kann es sehen, wie man möchte. Am Ende, finde ich, ist der 14. Platz einfach da, wo sie irgendwie auch hingehören als Kölner.
Ja, also aktuell auf jeden Fall schon. Ich meine, sie sind ja erst jetzt aufgestiegen vor einem Jahr. Ja, bei Köln war das irgendwie sehr interessant. Also die ersten grob 15, 14 Spiele, da war ja dann auch Gisdol schon da, waren sie dann lange 17, 18, 16, 15, lese ich eigentlich nur, einmal 14, einmal 13 noch, aber das war auch am Anfang der Saison, ist dann noch nicht so ausschlaggebend. Also die ganze Zeit unten drin mit Paderborn zum Beispiel. Und ja, die haben sich dann echt zwischenzeitlich so in einen Lauf gespielt. Und das war wirklich unfassbar. Da haben sie ja gefühlt fast jedes Spiel gewonnen, fast gar nicht mehr verloren. Aber vielleicht kann man davon sprechen, dass Köln vielleicht auch durch Corona ja einen kleinen Stopp gekriegt hat. Also sie hätten vielleicht den Lauf weitersetzen können, wenn da nicht ein dicker Cut gewesen wäre. Ist natürlich jetzt alles Spekulation, aber ich meine, ist ja schon sehr deutlich, dass sie quasi dann ab der Corona-Pause dann wieder schlechter werden. Und 14. Platz, ich meine, hättest du da Kölner Fans gefragt, die hätten dir das unterschrieben. Aber natürlich, wenn man zwischenzeitlich auf dem 10. ist, es sind nicht so viele Punkte Abstand auf Platz 7. Dann schiebt man schon so ein bisschen nach oben. Aber ich finde, wenn man sich die Hinrunde anguckt, wie gesagt, mit zwischenzeitlich Platz 17 und 18 zu 50% der Spieltage stand da Köln. Da muss man auch dann echt zufrieden sein mit 14. Also, das kann man echt machen.
Du hast ja gerade die Corona-Pause angesprochen, dass sie vielleicht Köln geschadet hat. Ich sehe es eher so, dass vielleicht Köln ein bisschen antizipiert wurde, beziehungsweise das System von Gisdol. Er hatte die letzten zwei Spieltage deswegen umgestellt. Vielleicht wurde einfach ein bisschen das System von den anderen Teams antizipiert und Schwächen erkannt. Schaut man jetzt auf den Kader, würde ich sagen, der Kader ist jetzt auch aktuell nicht wirklich für die Europa League geschaffen. Der Sturm sieht grandios aus. Wenn man sich da im Sturm hat, man aktuell Kainz, Modest, Terodde, Uth und Córdoba. Dieser Sturm ist definitiv auch für so ein. Der Sturm ist vielleicht für Europa League noch geschaffen. Trotzdem, wenn man sich die anderen Positionen anguckt, die Verteidiger, da hat man viel investiert, sehr gut, trotzdem nicht wirklich konstant. Im Mittelfeld hat man Hector, der sehr oft verletzt ist. Und in ZM und ZOM, da hatte man Draxler ab und zu, der kommen sollte als guter Transfer, um auch das Spiel aufzubauen, hat es nicht wirklich geschafft. Und im Mittelfeld sehe ich schon größere Probleme bei Köln.
Ja, das stimmt. Was auch auf jeden Fall, was man erwähnen kann, Córdoba, 13 Saisontore.
Am Ende auch
Sicherlich.
verletzt gewesen.
Ja, das stimmt. Da hat er auch dann zum Ende hin wieder ein bisschen Modest geknipst. Beziehungsweise, ja, Mitte der Rückrunde. Der war ja dann auch.
Schönes Tor gegen Leipzig auch gemacht.
Ja, das war echt wunderschön. Wahrscheinlich sein schönstes Saisontor, würde ich sagen. Ja, also wie schon gesagt, Kölner Saison war okay, als Aufsteiger nicht abgestiegen, Ziel erreicht. Und da jetzt zu sagen, wir hätten nach Europa kommen können, finde ich jetzt ein bisschen übertrieben.
Wenn man sich jetzt die Statistiken anschaut, insgesamt hat man 50 Tore erzielt, das die meisten Tore in der unteren Tabellenhälfte. Sonst war man in jeder Statistik im Mittelfeld. Eine Statistik, von der ich dir auch schon erzählt habe, vergangene Woche, man hat 8 Tore nach der 19. Minute geschossen, mit Abstand die meisten. Dortmund kommt auf Platz 2 mit 4 Toren. Ich erinnere mich unter anderem auch an das Spiel gegen Fortuna, wo man eins in der Nachspielzeit gemacht hat zum 2 zu 2.
Ja.
Man hat auch gegen Mainz noch ein Spiel davor abgegeben in der Nachspielzeit. Trotzdem 8 Tore nach der 19. Minute, insgesamt 50 Tore, sprechen schon sehr für die starke Offensive von Köln.
Ja, also 51 Tore. Das sind mehr Tore als Wolfsburg und Freiburg, die auf 7 und 18. Also die Offensive hat auf jeden Fall geglänzt für Kölner Verhältnisse, beziehungsweise als Aufsteiger 51 Tore zu schießen. Aber da sieht man dann auch wieder das große Manko, Gegentore 69. Das sind ja wirklich zu viele. Das sind ja quasi in jedem Spiel zwei. Ein bisschen weniger. Aber ja, war an sich eine recht solide Saison mit ein paar Anfangsschwierigkeiten.
Wenn man jetzt auf die
Und wie man noch
Transferpolitik
erwähnen
hat,
sollte, finde
ja.
ich, ist Marc Uth, der von Schalke
Ja,
kam.
da werde ich jetzt mal drauf zu
Ach so,
sprechen zu kommen.
ja.
Kommen wir kurz drauf. Man hat insgesamt 18 Millionen investiert. Skhiri war der Rekordtransfer über 6 Millionen. Bonnevard auch 6 Millionen für Strate. Ezeguy hat man noch geholt. Da hat man Schindler und Kral ablösefrei. Und da hat man auch Marc Uth, Leistner und Rekabeck per Leihe geholt. Schaue ich jetzt auf die Transfers, würde ich sagen, die 18 Millionen waren nicht wirklich stand jetzt gut investiert, aber dafür war die Leihe von Uth sehr gut investiert.
Ja, das auf jeden Fall. Also ich meine, er kam ja jetzt erst in der Rückrunde. Er hat quasi so viele Scorerpunkte wie Spiele. Also in 15 Spielen 12 Scorerpunkte. Das ist wirklich wahnsinnig viel, wenn man das jetzt zum Beispiel mit einem Florian Kainz vergleicht, der auch eine gute Saison natürlich gespielt hat mit 12 Scorerpunkten und auch nicht Stürmer ist, das muss man natürlich auch erwähnen. Aber er hat quasi doppelt so viele Spiele. Also das zeigt wirklich, Marc Uth war echt gerade in dieser Kölner Phase, als sie sehr gut gespielt haben, mit einer der tragenden Säulen, jetzt gerade zum Ende hin nicht mehr so geknipst, aber dennoch wirklich sehr guter Wintertransfer.
Wenn man jetzt schaut, wie es weitergehen kann bei Köln, stellt sich natürlich auch die Frage, wird Uth überhaupt verpflichtet? Man hat ja nur Pelai von Schalke geholt. Vielleicht wird Schalke, wenn man sich deren Stürmerprobleme anschaut, auch Interesse haben, vielleicht Uth dauerhaft im Sturm einzusetzen. Ich denke mal, mindestens ein Stürmer wird bei der Riesenauswahl gehen. Vielleicht ist es noch Terodde, der irgendwie, sobald er in die erste Liga kommt, nicht mehr wirklich knipst. Er war auch viel lange jetzt verletzt. Trotzdem erwarte ich einen Abgang eines Stürmers. Für, wie gesagt, ich schon angesprochen habe, ich erwarte auch noch, dass ein neuer Mittelfeldspieler kommt, vielleicht ein besserer Spielmacher. Und da muss man auch das Thema Gisdol ansprechen. Viele Fans haben ihn jetzt schon herausgefordert, er wird die nächste Saison noch erstmal bekommen. Mal gucken, wie lange. Er muss direkt am Anfang liefern, sonst kann es da auch sehr schnell gehen.
Ja, so sieht es aus. Aber ich finde, jetzt quasi von Kölner Seite sagen, Rauswurf Gisdols, muss einfach mal überlegen, was er zwischenzeitlich da geleistet hat. Also, ich hatte ihm das nicht zugetraut. Ich muss ehrlich sagen, ich meine, Köln war ja wirklich im Abstiegsfight drin und er hat sie da ja wirklich rausgeschossen. Das darf man, finde ich, einfach nicht vergessen, auch wenn natürlich die letzten Wochen, die dann nicht mehr so gut waren, ein bisschen trügen.
Ja, das stimmt. Erwartest du eine Verpflichtung von Marc Uth oder denkst du, er könnte auch durch Corona sehr teuer werden für Köln? Ich denke mal, dass sie schon einiges für ihn ausgeben werden und hoffen, ihn verpflichten zu können.
Ja, also das Interesse wird sicherlich da sein. Aber auch Schalke wird sich sicherlich Gedanken machen, ihn dann eben nicht zu verkaufen. Also ich denke mal, da muss das Angebot schon sehr gut sein. Die Frage ist, ob Köln die Mittel dazu hat, ob sie quasi ihr ganzes Geld nur in Marc Uth investieren wollen. Weil man ja auch eben sagen muss, in den letzten Spielen war es dann eben dann doch nicht mehr so gut. Liegt aber auch sicherlich an der Kölner Gesamtleistung in den letzten Spielen.
Ja, das stimmt.
Ja,
Da keiner mehr
muss man mal
geknipst.
abwarten, wie das wird.
Genau. Kommen wir auf den 13. Platz zu sprechen, auf dem Mainz 05 mit Trainer Bajalotza, der direkt von Köln kam. In die Saison ist man mit Sandro Schwarz gegangen. Nach 8 Spieltagen stand er auf Platz 16 mit 9 Punkten und hat dann Sandro Schwarz rausgeworfen, hat Bajalotza geholt, dann hat man sich dauerhaft zwischen Platz 13, 14, 15 rumgetendet. Am 15. Spieltag, am 31. Spieltag stand man dann mit 31 Punkten, 3 Punkte vor Platz 17. Da hat man einen Sieg über Dortmund geholt, 2 zu 0, dann gegen Bremen gewonnen. Und am Ende steht man jetzt auf Platz 13 mit 37 Punkten. Es sieht natürlich 6 Punkte von Bremen weg. Am Ende war es trotzdem enger, als die Tabelle aussehen lässt.
Ja, auf jeden Fall. Also rein rechnerisch waren sie ja lange da in der Verlosung drin um den 16. Platz, beziehungsweise auch in den 17., weil Bremen und Düsseldorf jetzt ziemlich nah beieinander lagen. Aber ja, spätestens durch den Sieg dann in Dortmund war eigentlich klar, okay, das war's, die sind durch. Und ja, daran sieht man, der Trainerauswurf am Anfang hat sich gelohnt. Also, sie sind seit dem 9. Spieltag nicht mehr auf dem direkten Abstiegsplatz gewesen.
Ja. Ein Spiel, der ein bisschen hervorgestochen hat, war Quaison, 13 Tore. Sonst, wenn man sich die Statistiken anschaut, war man in keiner Statistik so richtig sehr gut. Man war überall im Mittelfeld. Das spiegelt auch der Tabellenplatz wider. Für Mainz ist natürlich immer Ziel Nummer 1, nicht abzusteigen. Dieses Ziel hat man erreicht. Nächstes Jahr wird wieder das gleiche Ziel anstehen. Ich finde, es war am Ende eine Saison, mit dem er als Mainzer, auch wenn zwischenzeitlich eng war, zufrieden sein kann.
Ja, auf jeden Fall. Also Platz 13 ist ein Saisonresultat. Da sind die Mainzer mit zufrieden. Gerade, das beziehe ich auch so auf Köln, wenn der Anfang so schlecht war, und man sich denkt, oh Gott, wo geht das denn jetzt hin? Auch wenn es natürlich dann noch damals viele Spieler waren. Und jetzt im Endeffekt dann doch
Ja.
gesichertes Mittelfeld, auch wenn sie natürlich lange dann noch in der Verlosung waren, aber du hast ja auch schon eben gesagt, es sah eigentlich enger aus, als es eigentlich ist.
Vor der Saison ist noch Stammspieler Jaboumont gegangen in Richtung Everton für 25 Millionen. Ucha ist auch gegangen für 2 Millionen zu Union Berlin. Dafür kamen St. Just, Fernandes, Martin, Pierre Gabriel und Jonathan Meyer für 30 Millionen. Schaue ich mir die Transfers an, finde ich, dass kein Spieler von denen so richtig eingeschlagen ist. Jaboumont zu ersetzen ist natürlich auch schwer. Der hat eine hohe Qualität. Für Mainz war er einfach vielleicht ein Stückchen zu gut. Ihn erwartet man eher beim besseren Team. Am Ende hat ihn Everton bekommen. Trotzdem finde ich, dass man ihn nicht gut ersetzt hat und die Transfers, die 30 Millionen, nicht so wirklich gut investiert waren.
Ja, also war jetzt keine Katastrophe, aber eingeschlagen ist da definitiv keiner. Aber wie gesagt, es hat gereicht und da ist jetzt natürlich auch schon interessant wieder zu sehen, was jetzt im Sommer da auch in Mainz passiert, wer geht, wer kommt. Nächste Saison wird sicherlich wieder das Ziel sein, nicht abzusteigen. Potenzial hat er gerade auf jeden Fall dazu. Ich meine, sie haben es dieses Jahr auch geschafft. Aber ist nicht Quaison so ein bisschen in Gesprächen bei anderen Mannschaften?
Ja, ich denke mal, so eine guten Saison mit 13 Toren werden einige Teams ein Auge auf ihn geworfen haben und ihn im Blickfeld haben, denn der ist natürlich schon sehr rausgestochen. Von 44 Toren hat er 13 Stück gemacht. Das ist schon eine ordentliche Bilanz. Auch fast genauso wichtig wie Hennings für Fortuna. Vielleicht nicht so ganz so wichtig, aber trotzdem ist er schon ein sehr guter Spieler.
Ja, auf jeden Fall. Also die Tore, die er geschossen hat, sprechen für ihn, den man vielleicht noch ein bisschen ja, hervorheben kann bei Mainz, ist so ein Boetius, der auch keine schlechte Saison gespielt hat. Ein Kunde, ein Onisivo. Also die haben alle schon recht gut gespielt. Mateta war lange verletzt, also hat er nur ungefähr die Hälfte der Saison gespielt. Aber trotzdem drei Saisontore aus 18 Spielen als Stürmer. Geht auf jeden Fall auch besser. Er war letzte Saison ja auch deutlich besser, was die Saisontore angeht. Aber wie gesagt, völlig in Ordnung die Saison als Mainzer. Und ich denke mal auch, dass sie das Zeug haben, nächste Saison die Klasse zu halten. Aber wie auch eben schon bei den anderen Mannschaften angesprochen, kommt es da auch wirklich komplett auf die Konkurrenz natürlich drauf an. Also eine
Genau.
zweite Saison der Aufsteiger, die Aufsteiger allgemein. Muss man halt erwarten oder erstmal gucken, was die so machen. Und dann kann man
Genau.
einstufen, wo Mainz, Augsburg, Köln landen könnten. Das ist ja alles jetzt noch ja, ziemlich weit in der Ferne und sehr große Spekulation.
Wenn man jetzt einen Schlussstrich unter die drei Mannschaften zieht, würde ich sagen, alle drei sind mehr oder weniger zufrieden, dass sie nicht abgestiegen sind. Und werden nächstes Jahr die gleichen Ansprüche haben und auch irgendwie jetzt nicht den Anspruch haben, Europa oder so anzugreifen. Für alle drei einfach eine solide Saison, mit der man zufrieden sein kann.
Ja, auf jeden Fall. Oder Europa auf jeden Fall nicht. Ich denke mal, wenn tatsächlich eine der Mannschaften so eine Saison wie Freiburg spielt, dann wird man es vielleicht mal sagen, okay, wir sind jetzt gesichert, mal sehen, was nach oben noch geht. Aber das wird definitiv nicht als Ziel oder sonst was ausgegeben. Wo ich jetzt gerade schon bei
Ja.
Freiburg war, da hat ja auch niemand direkt gesagt, ja komm, wir gehen jetzt nach Europa oder setzen uns jetzt das Ziel 7. Die haben einfach immer weitergespielt, das hat am Ende jetzt nicht ganz gereicht, aber. Da kommen wir auch noch mal auf Freiburg drauf zu sprechen. Und
Genau.
ja, das war's, oder?
Ja, in der nächsten Folge kommen wir dann noch auf Schalke zu sprechen. Das wird, denke ich mal, auch einen längeren Part einnehmen, besonders mit den News der Bürgschaft von NRW für knapp 40 Millionen. Union Berlin, Hertha BSC. Ich denke mal, die drei Teams werden wir in der nächsten Episode besprechen. Wenn ich jetzt an Hertha BSC denke, fällt mir ein, das könnte auch länger dauern. Wenn man die drei Teams sich anschaut, da kann man fast einen 24-Stunden-Podcast draus machen. Bei den drei Teams ging es wirklich ab. Bei Union positiv, bei den anderen beiden eher negativ. Das als kleine Vorschau für den nächsten Podcast. Vielen Dank, dass ihr zugehört habt. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.
Ciao.
Im Frühling steigt so einiges. Die Temperaturen, die Stimmung und die Partys draußen. Nur die Preise.
Die sinken jetzt bei vielen Produkten langfristig. Entdecke die neuen niedrigen Preise. Sogar bei vielen Möbeln für draußen. In deinem IKEA und auf IKEA.de.
Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
Ich habe mich natürlich schockverliebt, weil die war wirklich ganz, ganz klein.
So begann die Mensch-Hund-Beziehung zwischen Christina und Tierschutzhund Frieda. Und wie es danach, nach dem ersten Moment der Verliebtheit, so weiterging und welche Klippen es danach zu umschiffen galt, das hört ihr in der neuen Ausgabe von Iswas Dog, dem Podcast für harmonische Mensch-Hund-Beziehungen.
Iswas Dog mit Malte Asmus.
Überall, wo es Podcasts gibt.